Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute mit Friederike Fabricius. Friederike ist Neurowissenschaftlerin, Keynote-Speakerin und Autorin. Sie war schon mit ihrem ersten Buch Neurohacks hier und ist heute mit dem Buch Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute finden und halten da. Das Buch war ein Wall Street Journal Bestseller, hat sich super verkauft, verkauft sich immer noch fantastisch, Riesenerfolg, und das Gespräch mit Friederike war mega spannend. Wir haben gesprochen über die Basis für gehirngerechtes Führen. Das sind die verschiedenen Neurosignaturen. Allein da ist schon ganz, ganz, ganz viel Info drin. Wir haben uns angeguckt, was gehirngerechtes Führen eigentlich für ArbeitnehmerInnen bedeutet und was es für den Alltag von Führungskräften bedeutet. Außerdem sprechen wir über verschiedene Frameworks, die Friederike entwickelt hat und die man auch in ihrem Buch nachlesen kann, die dabei helfen, gute gehirngerechte Führung zu entwickeln. Und am Ende gibt es noch ein paar ganz konkrete Tipps für Gründerinnen und Gründer. Ich wünsche euch ganz viele Learnings und ganz viel Freude bei dem Interview. Und dann lasst uns direkt loslegen.
Startup Insider Daily. Read only.
Hallo liebe Friederike, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
Mir geht's super.
Fantastisch. Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du?
Bin gerade in Heidelberg, genau, in meinem Videostudio und ja, bin bereit hier für das Interview.
You're ready. Du warst ja schon mal hier, da haben wir über Neurohacks gesprochen. Dein, ich glaube, erstes Buch, habe ich das richtig aufgeschrieben? Und jetzt gibt's ein neues Buch, Flow at Work, gehirngerecht führen, die besten Leute finden und halten. Und ich glaube, wir müssen zuallererst sagen, herzlichen Glückwunsch, weil dein Buch kam ursprünglich in den USA raus und ist direkt ein Wall Street Journal Bestseller geworden. Wie fühlt sich das an?
Ja, das war schon ziemlich krass, würde ich mal sagen. Also ein tolles Gefühl. Ich konnte es irgendwie erst gar nicht fassen, weil es war so, mein Verlag in den USA, mit denen hatte ich irgendwie so einen Call nach einen Tag nach Pubdate, also nach dem Erscheinen. Und ich dachte mir, ja, es ist halt so ein Call, wo wir so drüber sprechen, wie, keine Ahnung, worüber wir sprechen werden. Und dann sagten die mir, dass sie einen Reprint machen, also so einen Nachdruck. Und ich dachte mir, das Buch ist doch gestern erst rausgekommen. Was macht ihr da? Es erschien mir irgendwie merkwürdig, weil eigentlich macht man sowas, keine Ahnung, vielleicht nach ein paar Wochen, je nachdem, wie hoch die Auflage ist. Und die Auflage war schon ziemlich hoch. Und dachte ich irgendwie, wow. Und dann ein paar Tage später sagte mir mein Verlag, ja, es sieht so aus, dass wir vielleicht auf einer dieser Bestsellerlisten sein werden. Und ich dachte mir auch nur, wow. Und dann war es tatsächlich so. Und es waren wir mehrere. Es war Wall Street Journal, Porchlight, noch irgendwas. Publishers Weekly. Das ist so ein von der Publishing Industry, so eine Bestsellerliste. Das war das Businessbuch Nummer 6 in den gesamten USA im Oktober. Also ich freue mich. Also ich bin total begeistert davon. Mich hat das echt umgehauen, weil ich einfach... Ich habe jetzt lange an diesem Buch gearbeitet. Man arbeitet da vor sich hin, niemand darf was sehen. Man hält das ja alles so ein bisschen unter Verschluss. Und dann freut es mich natürlich riesig, dass so viele Menschen es tatsächlich gekauft haben, gelesen haben, es lieben, es weiterempfehlen. Es ist dann für mich wirklich eine Riesenfreude, einfach zu wissen, dass es tatsächlich irgendwo im Wohnzimmer liegt oder irgendjemand auf der Couch liegt und es gerade liest und es nicht nur einfach irgendwo verstaubt.
Ja. Ist so eine Bestsellerliste auch nochmal ein Push? Also wie viel macht es aus fürs Marketing?
Ah, das weiß ich nicht. Aber okay. Es ist, glaube ich, schon so. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es ungefähr den, Also es treibt dann schon den Verkauf nochmal nach oben. Also was bei mir jetzt zum Beispiel passiert ist, in den USA haben die Flughäfen angefragt nach meinem Buch bei meinem Verlag. Und normalerweise kann man davon ausgehen, dass jedes Buch, was irgendwo am Flughafen liegt, sozusagen Paid Placement ist. Also dass quasi die Autoren oder der Verlag dafür gezahlt haben, dass das Buch dort liegt. Das wissen die meisten Leute gar nicht, dass das so funktioniert. Mein Buch liegt jetzt quasi in den Flughäfen in den USA, weil die Flughäfen angefragt haben. Das heißt, wenn man auf so einer Liste ist, bekommt man natürlich schon eine ganz andere Visibilität. Und es passieren Dinge, für die man sonst irgendwie ganz viel Geld bezahlen müsste, damit sie passieren. Und so kann jetzt, also es macht schon einen Unterschied. Und es ist für mich, ja, ich muss echt sagen, ich freue mich. Also ich habe mich wirklich gefreut. Ich war wirklich ein bisschen geschockt. In Deutschland war ja mein Neurohacks-Buch ein Spiegel-Bestseller und auch Handelsblatt-Bestseller und Manager-Magazin-Bestseller. Diese Amazon-Listen sind ja relativ leicht zu erreichen. Die sind ja irgendwie eher fast so eine Art Fake, weil einfach nur viele Leute an einem Tag dein Buch kaufen müssen, dann kannst du locker auf Amazon Nummer 1 sein irgendwo. Aber diese USA-Listen, die sind schon ziemlich, das ist nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen. Ja.
Ja, krass. Mega cool. Was glaubst du, warum interessieren sich Leute so doll für dieses ganze Thema Gehirn? Was spricht das an? Warum wollen wir das so unbedingt wissen?
Ich glaube, es gibt uns einfach Antworten auf so elementare Fragen. Die Philosophen haben sich ja schon seit Jahrtausenden so mit den Fragen beschäftigt. Was ist der Mensch? Was ist der Sinn des Lebens? Wieso verhalten wir uns so? Dann kam die Psychologie und es ist einfach unglaublich spannend zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Bei meinem Buch speziell, glaube ich, sind es einfach die vielen Tipps, also einfach die vielen Hacks, die dein Leben besser machen können. Viele Rückmeldungen habe ich bekommen zu diesem Konzept der Neurosignaturen. Ich glaube, dass jeder es liebt, sich selbst und andere ein bisschen besser zu verstehen. Warum tickt der eine so? Also für viele war es, glaube ich, wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ah, ich habe eine Dopamin-Neurosignatur, deswegen langweile ich mich so schnell in solchen Meetings. Also viel Rückmeldungen habe ich so auf dieses Konzept bekommen von den Neurosignatures, vom Neurogap. Und auch einfach die vielen kleinen Tipps, die man so sofort umsetzen kann. Weil ich glaube, nach Corona und den letzten Jahren, die ja schon für viele ziemlich anstrengend waren, sehen wir uns alle so danach, uns wieder richtig gut zu fühlen. Also irgendwie Energie zu haben, nicht gestresst zu sein, nicht genervt zu sein, nicht das Leben irgendwie in Angst und Panik zu verbringen, sondern einfach mal wieder das Leben zu genießen und eine gute Zeit zu haben und Spaß an der Arbeit zu haben. Und ich glaube, da leistet mein Buch einen Beitrag.
Lass uns mal kurz dich noch ein bisschen vorstellen. Für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken sie natürlich nochmal. Liebe Friederike, warum kannst du ein Buch über gehirngerechtes Führen schreiben?
Ich bin Neurowissenschaftlerin, also ich habe Neuropsychologie studiert, habe dann am Max-Planck-Institut für Hirnforschung geforscht, war dann ein paar Jahre bei McKinsey, habe dort mir angeschaut, wie wirklich die Wirtschaftswelt funktioniert. Und im Grunde genommen besteht meine Arbeit daraus, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, quasi die Neurowissenschaften und die Wirtschaft miteinander zu verzahnen, sagen wir mal. Und eigentlich bringe ich so die Erkenntnisse aus der Hirnforschung in die Wirtschaftswelt. Und das ist mein Ding. Also ich glaube, das ist so das Schöne daran, dass es so viel noch gibt, was wir von den Neurowissenschaften gar nicht nutzen im Business. Und das macht mir Spaß, das da reinzubringen und wirklich zu sehen, dass es funktioniert und dass es einen Mehrwert bringt.
Ja. Und jetzt hast du ein erstes Buch geschrieben über gehirngerecht und glücklich arbeiten. War da schon klar, dass du auf jeden Fall auch ein Buch für, in Anführungszeichen, die andere Seite, also für die Führungskräfte schreiben wirst und sagst, ich zeige euch auch mal, wie man gehirngerecht führt?
Sagen wir es mal so, die Zielgruppe für die beiden Bücher sind eigentlich die gleichen. Man könnte auch den Untertitel von meinem ersten Buch nehmen und auf das zweite draufkleben. Das wäre nur etwas repetitiv. Also es ist gar nicht mal eine andere Zielgruppe. Dass ich ein weiteres Buch schreiben würde, war mir eigentlich schon sofort klar, nachdem mein Buch rauskam, weil ich hatte so viel Spaß am Schreiben gehabt und ich fand das alles so spannend und irgendwie macht es mich glücklich. Deswegen, und ich hatte auch eine sehr positive Resonanz auf mein erstes Buch, deswegen war mir schon klar, dass ich dann noch eins schreiben würde. Und momentan denke ich auch gerade, beginne ich gerade mit meinem dritten Buch. Es ist gar nicht mal eine andere Zielgruppe. Also ich würde sagen, beide Bücher funktionieren sowohl für die, die einfach irgendwo arbeiten und sei es bei einem Hundefriseur oder irgendwo im Supermarkt oder als Tennislehrer oder also es ist gar nicht mal unbedingt, es muss nicht mal ein Bürojob sein. Und es funktioniert auch für die Führungskräfte und es funktioniert auch für Unternehmen und zum Beispiel Startups, die Dinge anders machen wollen, die einfach von Grund auf die Art, wie man arbeitet, besser strukturieren wollen.
Ja, eine Sache ist, glaube ich, neu. Du hast Interviews ins Buch eingebaut. Das war, glaube ich, im ersten noch nicht der Fall, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, richtig. Gut erkannt. Genau, ich habe diesmal am Ende jedes Kapitels so ein Thought Leader interviewt. Also jemand, der irgendwie was Tolles gemacht hat oder anders arbeitet. Also ich habe zum Beispiel die Arianna Huffington, Scott Barry Kaufman. Ich habe auch einige meiner Kunden interviewt. Ich habe hier den President von der Ben & Jerry Foundation, der 40 Jahre da, der das quasi mitgegründet hat, also das Und-Zeichen in Ben & Jerry's. Solche Leute habe ich interviewt oder John Medina, der ja auch so im Bereich von Neuroleadership wirklich tolle Sachen macht. Und ich wollte einfach diese Impulse reinbringen aus der wirklichen Welt von Menschen, die es umsetzen, die Dinge, die spannende Sachen machen. Ich habe zum Beispiel Stephen Arstuhl interviewt, der hat in seiner Firma so einen 5-Stunden-Tag eingeführt und wollte von ihm mal hören, wie das eigentlich funktioniert. War sehr bereichernd für mich, weil ich dadurch einfach auch nochmal andere Menschen zu Wort kommen lasse, ohne dass es das jetzt dominiert. Aber ich finde, es sind einfach schöne, nette Impulse und jeder bringt so was ganz anderes mit rein.
Ja, also ich habe mir diese Liste durchgeschaut und dachte erstmal, wow, da sind ein paar wirklich krasse Namen dabei. Wie bist du an die rangekommen?
Mein Netzwerk. Ja. Viele hat auch meine Agentin für mich kontaktiert. Mhm. Ich habe eine Speaking-Agentin, die hat viele Kontakte für mich gemacht, aber es ist auch einfach das sind Leute, mit denen ich quasi auch einfach zu tun habe im Job. Also zum Beispiel Arianna Huffington, wir waren beide Keynote-Speaker auf der gleichen Konferenz. Sie hatte mein erstes Buch gelesen, dann hatte sie mich eingeladen, bei Thrive Global Contributor zu sein. Oder Stephen Arstuhl, bei ihm habe ich einfach sein Buch geliebt und ihn kontaktiert. Scott Barry Kaufman, da hatte ich damals die Introduction durch meine frühere Lektorin bei Random House. Also es sind einfach so verschiedene Kontakte, es sind teilweise Klienten von mir, es sind teilweise mein privates Netzwerk, meine Agentin, so quasi, obwohl ich ja überhaupt kein Netzwerker bin, muss man jetzt wirklich mal sagen, eigentlich gar nicht. Null.
Würde ich jetzt nach dem Netzwerkerfolg mal ganz kurz in Frage stellen, dass du keine Netzwerkerin bist.
Ja, aber nicht im klassischen Sinne. Also ich gehe nie, also so ein Networking-Dinner, da kann ich mich wirklich mitjagen. Also wer mich einlädt irgendwo nach 18 Uhr oder auch davor, die Wahrscheinlichkeit, mich irgendwo persönlich anzutreffen, geht gegen null.
Das könnte an den Kindern liegen, denen du dein Buch mitgewidmet hast, oder?
Ja, das stimmt wohl.
Lass uns ins Thema springen, gehirngerecht führen. Es gibt eine riesige Menge an Büchern und an anderem Content zum Thema Führung, Leadership, egal ob in deutscher, in englischer Sprache oder sonst wo. Wird denn grundsätzlich gehirngerecht geführt? Also ist das überhaupt schon auf dem Schirm oder sind die meisten Führungsstile, die da draußen unterwegs sind, noch relativ weit weg davon?
Also gehirngerecht geführt wird, glaube ich, wenn, dann nur intuitiv. Mhm. Also natürlich gibt es super gute Führungskräfte, die, glaube ich, einfach intuitiv sehr vieles richtig und gut machen. Mhm. Die einfach irgendwie mit Menschen umgehen können und die einfach wissen, wie man ein gutes Arbeitsumfeld aufbaut. Insofern bin ich der Meinung, dass es gibt. Aber es gibt wahrscheinlich kaum eine Führungskraft, die sich wirklich Gedanken macht, was braucht das Gehirn meiner Mitarbeiter, wie kann ich mich auf verschiedene Neurosignaturen einstellen. Also ich glaube, aus dieser wissenschaftlichen Sicht betrachtet, gibt es das nicht. Es gibt natürlich viele Menschen, die sich Gedanken über Leadership machen, aber nur wenige davon, die wirklich so überlegen, okay, wie kann ich den Dopaminspiegel meiner Mitarbeiter heben? Ich brauche jetzt hier mehr Oxytocin oder hier habe ich einen Mitarbeiter mit irgendwie einer Testosteron-Neurosignatur, was mache ich mit dem? Ich glaube, also zumindest habe ich noch nie jemanden getroffen, der sich solche Gedanken macht, was nicht ausschließt, dass es diese Menschen da draußen nicht vielleicht doch gibt.
Mhm. Ja. Neurosignatur hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, steht auch ganz prominent, ganz viel im Buch. Das ist, glaube ich, die Basis, um überhaupt gehirngerecht zu führen. Magst du uns ganz kurz einmal durch die 4 Neurosignaturen führen?
Sehr gerne. Also bei den Neurosignaturen geht es darum, dass wir alle 4 Gehirnsysteme haben, die unsere Persönlichkeit prägen. Das Dopaminsystem, das Serotoninsystem, das Östrogensystem, das Testosteronsystem bei Männern und bei Frauen. Und diese 4 Substanzen, Neurotransmitter und Hormone, beeinflussen unsere Persönlichkeit schon, bevor wir geboren werden. Also da ist ein Teil Genetik, da ist ein Teil auch Epigenetik, also Umwelteinflüsse. Und das Spannende daran ist, wir haben alle 4 Gehirnsysteme, aber nicht den gleichen Mix. Der eine hat eben eine Dominanz hier, der andere dort. Und das macht dann letztendlich unsere Persönlichkeit aus. Und wenn wir da mal so kurz reinschauen, beim Dopamin, also Menschen mit einer Dopamin-Neurosignatur sind oft sehr neugierig, voller Energie, oft auch ein bisschen risikofreudig. Also ich würde mal behaupten, in der Startup-Szene sind ganz bestimmt ganz viele Menschen mit einer Dopamin-Neurosignatur auch so ein bisschen Sensation-Seeker, die immer wieder so ein bisschen den Kick brauchen. Das sehe ich da ganz stark. Menschen mit einer Serotonin-Neurosignatur sind eher sehr gewissenhaft, sehr loyal, traditionsbewusst. Die sind mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit in irgendwelche Skandale verwickelt, ja, oder irgendwelche, sagen wir mal, illegalen Aktivitäten, sondern das sind Menschen, die im Grunde genommen die Regeln einhalten. Aber das klingt ein bisschen langweilig, aber ist natürlich super wichtig, weil was passiert in einer Gesellschaft, wo jeder nur nach dem Kick strebt und keiner schaut, ob irgendwie die Kosten gedeckt sind? Ja, also insofern sind das komplementäre Eigenschaften. Und Menschen mit einem aktiven Testosteronsystem sind eher durchsetzungsstark, machtbewusst, ehrgeizig, bringen die Dinge gerne so auf den Punkt, also reden nicht lange herum, sind auch oft ziemlich tough. Und dann haben wir noch Menschen mit einem eher aktiven Östrogensystem oder Oxytocinsystem. Da sehen wir Empathie, den Fokus auf Menschen, verbale Fähigkeiten und oft auch laterales Denken, also so eine Kreativität, dass sie intuitiv Muster erkennen, wo andere Menschen noch gar nichts sehen. Mhm. Ja, und was ich hier im Buch sage ist, wir brauchen alle Neurosignaturen, um erfolgreich zu sein. Und wir brauchen einen Arbeitsplatz, wo Menschen jeglicher Neurosignatur erfolgreich und produktiv und glücklich sein können. Weil momentan haben wir so ein, was ich im Buch einen Neurogap nenne. Ich habe mir quasi die Daten angeschaut und festgestellt, dass in Führungspositionen hauptsächlich Menschen mit Dopamin-Testosteron-Neurosignatur sind. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir so ein stressiges Arbeitsleben haben, dass so viele Menschen Burnout haben oder Depressionen oder ihren Job kündigen, weil wir quasi ein Arbeitsumfeld haben, was von Menschen dominiert wird, die selbst sehr gerne sehr viel arbeiten, die sehr viel Stress aushalten und die dann davon ausgehen, dass andere Menschen genauso ticken.
Ja. Ist jetzt keine Überraschung, wenn ich ehrlich sein soll. Kennst du oder fallen dir vielleicht bekannte Führungskräfte ein, die irgendwie eher sehr serotonin- oder östrogenlastig sind?
Ach, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so an Warren Buffett denke, der ja eigentlich wirklich sehr reich ist, aber total zurückgezogen und bescheiden lebt, das ist für mich so ein ziemliches starkes Anzeichen für so eine Serotonin-Neurosignatur. Der ist ja irgendwie nicht protzig immer in irgendeinem Privatjet irgendwie und Poster auf Instagram herum. Also so in die Richtung. Dann denke ich hier so in Deutschland zum Beispiel den, wie heißt der hier von SAP, Kawa Junosi, ich will es nicht falsch aussprechen.
Ich muss sagen, dass ich das nicht weiß.
Ja, ja, der HR-Chef von SAP, der hat aus meiner Fernanalyse auch sehr starke Östrogenanteile, also wirklich diesen People-Focus. Ja, und das meine ich ganz positiv. Er hat ja einen Riesenerfolg, auch massenhaft Follower, wird ja wirklich gefeiert überall, gewinnt ständig irgendwelche Preise für den besten Arbeitsplatz. Und das sind jetzt für mich so 2 Beispiele, die mir einfallen, die so davon abweichen. Und die zeigen auch, dass man sehr erfolgreich sein kann, wenn man eben keine Dopamin-Testosteron-Neurosignatur hat.
Ja, Du hast gesagt, wir brauchen Arbeitsplätze, in denen Menschen mit allen Neurosignaturen erfolgreich sein können. Was brauchen die Leute denn? Weil ich stelle mir vor, dass jemand mit einem starken Testosteronsystem und jemand mit einem starken Östrogensystem so unterschiedliche Anreize und Arbeitsumfelder brauchen, dass ich mir gerade schwer vorstellen kann, wie das vereinbar ist.
Ja, also der Punkt ist gar nicht mal unbedingt, dass man dann für jeden irgendwie so ein Individualprogramm aufmachen muss, weil das wird ja dann irgendwann ziemlich umständlich. Dann müsste man ja irgendwie die Neurosignaturen aller Mitarbeiter messen, dann müsste man irgendwie für jeden so sein eigenes Programm stricken. Ich würde sagen, wir sollten auf eine Ergebniskultur setzen, wo es im Grunde genommen total egal ist, wo du arbeitest, wie du arbeitest, wann du arbeitest. Ob du jetzt dich in ein Café setzt, ob du zu Hause dich irgendwo einschließt, ob du irgendwie 12-mal am Tag duschst, weil dir da die besten Ideen kommen, ob du im Homeoffice arbeitest oder ob du ins Büro gehen möchtest, das müsste mir als Chef eigentlich komplett egal sein, solange du Ergebnisse lieferst. So, ja. Und da müssen wir, glaube ich, hin, an den Punkt, wo ich nicht mehr micromanage, wie arbeitet diese Person, wie viele Meetings macht die am Tag, sondern in dem Moment, wo jeder machen kann, was er will, solange er seine Ziele erreicht, kann sich ja jeder sein eigenes gehirnfreundliches Umfeld schaffen.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt, der entscheidende Punkt, dass wir weg müssen von diesem Modell, alle müssen ins Büro oder alle müssen ins Homeoffice oder alle müssen dies und alle müssen das, sondern das Einzige, was mich doch eigentlich interessiert, ist, do you deliver or not? Ja, also kriegst du es hin? Ja, nein, und ob, wo und wie das jemand dann erreicht, würde ich dann dem Einzelnen überlassen.
Das ist ganz viel Eigenverantwortung. Ich will gleich noch kurz mit dir darüber sprechen, wie Führungskräfte so loslassen können und ob jede Führungskraft nach ihrer Gehirnsignatur das tatsächlich gut kann mit dem Loslassen. Aber erstmal bleiben wir vielleicht bei den Arbeitnehmenden. Woher weiß ich denn, was für mich gut funktioniert? Weil es gibt einen riesigen Haufen an Wahrheiten, die irgendwie unterwegs sind darüber, wie man produktiv arbeitet. Und also meine Mama sagt mir immer, ja, dann machst du hier eine To-Do-Liste, dann machst du hier eine Tabelle und dann funktioniert das. Und ich sitze immer da und denke, nee, kriege ich nicht hin, tut mir leid. Aus irgendeinem Grund kann ich es nicht abarbeiten. Also was funktioniert, wenn diese ganz klassischen, so macht man das, Arbeitsweisheiten nicht mehr funktionieren?
Ha, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, was funktioniert, ist Freude, Furcht und Fokus. Ich habe in meinem Buch ein Modell aufgestellt, wie wir in den Flow kommen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass der Einzelne weiß, wie er in den Flow-Zustand kommt. Also wie schaffe ich es, in diesen Zustand der Produktivität zu kommen, wo ich die Zeit vergesse, wo ich ganz anwesend bin im Hier und Jetzt und wo ich wirklich liebe, was ich tue und wo ich wirklich ganz viel erreiche in kurzer Zeit. Das ist ja eigentlich so der Traum sowohl jedes Arbeitgebers als auch Arbeitnehmers, weil es einfach Spaß macht, man produktiver ist und seine Bestleistung bringt. Und der Punkt ist der, die meisten Leute erreichen diesen Zustand irgendwie zufällig. Also so irgendwie, plötzlich ist er da und man freut sich drüber, so ein bisschen wie so ein Regenbogen. Man freut sich, wenn man ihn sieht, aber man kann ihn nicht aktiv herbeizaubern, es sei denn, man ist irgendwie ein Einhorn oder so. Und ja, ich dachte gerade an meine Tochter, die so zurzeit sehr auf dem Einhorn- und Regenbogentrip ist. Aber es ist so, man kann es strategisch erzeugen. Und ich glaube, alles, was man braucht, ist eben im Englischen, sage ich, Fun, Fear and Focus, auf Deutsch Freude, Furcht und Fokus. Und da muss ich mir eigentlich nur die Frage stellen, was macht mir Freude bei der Arbeit? Was mache ich so richtig gerne? Worin bin ich richtig gut? Ja, darauf sollte man sich fokussieren, dann hat man das Dopamin im Gehirn. Also das kann ja für deine Mutter was ganz anderes sein als für dich. Deine Mutter hat Freude an ihren To-Do-Listen und du freust dich, wenn du ein etwas kreatives Chaos hast und arbeitest so am besten. Entscheidend ist, wie du dich fühlst. Na?
Ja.
So, also dann hast du Dopamin. Bei der Furcht ist es so, es geht darum, so einen Zustand der leichten Überforderung zu erreichen. Auch das ist wieder sehr individuell. Menschen haben unterschiedliche optimale Stresspunkte. Das heißt, der Punkt, an dem vielleicht jemand anderes schon total gestresst ist, ist der Moment, wo du gerade erst richtig in Fahrt kommst und umgekehrt. Und insofern muss jeder seinen optimalen Stresspunkt erreichen, wo man so dieses Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber spannend, schaffe ich das? Wo man so ein bisschen nervös ist, aber trotzdem sich nicht überfordert fühlt und gestresst, sondern wo man so eine gewisse Euphorie hat und so einen gewissen Energiekick. Das ist so ein Zeichen, dass man das Noradrenalin hat, so ein positives Stresshormon, was einem quasi so ein bisschen Energie gibt.
Ich störe hier ganz kurz rein, bevor wir zu Fokus gehen. Furcht bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Form als Führungskraft mit Druck und Angst arbeite mit meinen Mitarbeitenden, sondern es bedeutet, dass eine Aufgabe mich im optimalen Maß fordert.
Genau, es ist im Grunde eine Herausforderung. Nur wenn ich es Freude, Herausforderung und Fokus genannt hätte, würde es, glaube ich, niemandem gefallen. Und insofern nenne ich es Furcht, aber es geht darum, im Grunde genommen rein neurophysiologisch so einen gewissen Arousal-Zustand, so einen Erregungszustand im zentralen Nervensystem herzustellen, dass man quasi so dieses Gefühl hat, oh, schaffe ich das? Man hat das ja manchmal, dass man vor der Deadline zum Beispiel so die besten Ideen hat. Das ist genau dieser Punkt, wo man irgendwie monatelang, es fällt einem nichts ein und dann kurz vor der Deadline sprüht man vor Ideen und Gedanken und Inspiration, weil man eben dann so das richtige Noradrenalin-Niveau erreicht.
Okay.
Und dann Fokus. Also wir leben ja in einer Welt der ständigen Ablenkung und des Multitaskings, der Pop-up-Notifications. Und wenn man es schafft, sein Gehirn wieder zu fokussieren auf das, was wichtig und relevant ist und seine Energie auf das channelt, was wirklich wichtig ist, nur dann kann das Gehirn in diesen Flow-Zustand kommen. Also wenn man quasi ständig von den Kollegen gestört wird, wenn man ständig das Telefon klingelt, wenn man ständig irgendwie parallel zum Meeting seine Nachrichten liest, dann kann man gar nicht in den Flow kommen. Und insofern ist es wichtig, alle drei zu haben. Und wenn man dann fokussiert ist, dann hat man auch das Acetylcholin. Und wenn man Freude, Furcht und Fokus hat, dann hat man Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin und quasi so den optimalen Cocktail aus Botenstoffen.
Acetylcholin tut was?
Acetylcholin hilft dir, dich zu fokussieren, also quasi deine Aufmerksamkeit zu steuern. Das wird ausgeschüttet, wenn du quasi ganz lernbereit auch bist. Also man weiß, dass bei Kindern zum Beispiel der Acetylcholin-Spiegel viel höher ist. Die sind ja ganz schnell so im Flow und dann wirklich ganz im Spiel drin oder ganz in ein Buch versunken. Hören das gar nicht, wenn man sie zum Essen ruft, weil sie gerade so beschäftigt sind, ein Bild zu malen. Das ist das Acetylcholin und das wird nur ausgeschüttet, wenn man wirklich wenn man sich fokussiert, statt so abgelenkt zu sein.
Das klingt ja tatsächlich in einer Welt, in der wir uns selber ganz viel ablenken, auch mit Social Media, wie so ein Wundermittel für konzentriertes Arbeiten und Weiterkommen. Kann ich irgendwas tun für meinen Acetylcholin, ich finde es aus irgendeinem Grund ein schwieriges Wort, Haushalt, außer ich setze mich jetzt einfach hin und bin fokussiert, weil ganz oft ist das ja auch schwer.
Ganz oft ist das schwer. Es ist ganz auch einfach so, wenn du deine Freude optimierst und deine Furcht, dann kommt das Acetylcholin von ganz allein. Also ich habe so eine Formel, wo ich sage, Freude plus Furcht gleich Fokus. Dieses Ganze, du kannst natürlich Mindfulness Meditation machen, du kannst natürlich Yoga machen, du kannst natürlich beim Sport deine Körperwahrnehmung stärken. All diese Sachen sind gut, aber nicht unbedingt notwendig. Also du kannst auch einfach versuchen, die Freude in deinem Leben zu optimieren. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Ja, also quasi deinen Dopaminspiegel zu steuern. Du kannst versuchen, das Stressniveau für dich richtig einzustellen, so dass es quasi nicht langweilig ist, aber auch nicht überfordernd. Und dann kommt das Acetylcholin im Grunde genommen von ganz alleine. Und du kannst natürlich dich abschirmen von der Außenwelt. Du kannst natürlich schon steuern, ob dich gerade jemand anrufen kann oder nicht, ob dein Phone irgendwie auf Airplane-Mode ist oder nicht. Und insofern kannst du natürlich versuchen, Ablenkungen einfach mal im Keim zu ersticken, indem du es nicht so leicht machst für andere, dich da rauszureißen.
Du hast gerade Yoga gesagt und ich bin, glaube ich, im Moment bei 2/3 des Hörbuchs. Ich glaube, du hast ganz am Anfang erzählt, dass du Yoga eigentlich für dich gar nicht so gerne magst. Erzähl mal kurz, warum bitte.
Ja, ich hasse Yoga. Also Yoga ist für mich total. Also Yoga ist super fürs Gehirn, hier an alle, die zuhören. Also macht bitte weiter euer Yoga. Es ist super für euch. Für mich persönlich, das war irgendwie so, ich habe irgendwie so einige Freundinnen, die Yoga lieben und die mir immer sagen, ah, oh, ich komme gerade vom Yoga, ich bin so entspannt oder irgendwie so. Oder ah, seitdem ich Yoga mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr oder ah, beim Yoga komme ich so richtig in den Flow. Ja, dann bin ich immer mal mitgegangen oder es gibt ja auch, also ich habe ja irgendwie 5 Schwangerschaften hinter mir, da wird da mir ständig irgendwie Schwangerschafts-Yoga scheint ja irgendwie so das Nonplusultra zu sein. Ja, dann gehe ich dahin. Setz mich da irgendwie auf diese Matte, mach da irgendwelche Verrenkungen und ich merke, wie bei mir einfach der Stressspiegel steigt. Mhm. Ich einfach, wie es mich verrückt macht, die Musik, die Leute, dieses Ganze, der, keine Ahnung, die Räucherstäbchen in der Luft, es macht mich wahnsinnig. Ich merke dann immer, dass ich nach so einer Stunde Yoga wirklich nicht entspannt bin, sondern eher danach das Gefühl habe, mich abreagieren zu müssen. Insofern habe ich es dann wirklich nach einigen Versuchen aufgegeben. Ich hatte sogar mit einer Freundin mal so ein Jour fix, dass wir immer donnerstags uns zum Yoga getroffen haben, weil sie so begeistert war und das eine sehr, sehr nette Freundin von mir ist. Aber ich kann mich dazu einfach nicht überwinden. Und das ist eben auch, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass auch meines Buchs, dass das, was rein theoretisch gut ist für dich, im Individualfall gar nicht so sein muss, weil ich bin mir ganz sicher, dass bei mir beim Yoga eher Stresshormone ausgeschüttet werden und das dann gar nicht gut ist für mich. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man eine Sportart ausübt, die einem keinen Spaß macht, dass man dann gar nicht diesen Dopaminausstoß hat, den man normalerweise bekommt beim Sport. Das heißt, unser Körper reagiert auch nur dann positiv auf solche Impulse, wenn wir es auch genießen und wenn wir es auch wirklich wollen. Das heißt, der positive Effekt von Yoga, der passiert nicht von selbst oder automatisch, sondern wenn man es nun mal hasst und irgendwie die meditative Musik einen irgendwie eher so zum Erbrechen bringt, dann sollte man es vielleicht einfach lassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Botschaft. Es ist eine sehr simple Botschaft, aber glaube ich trotzdem eine, die man vielleicht manchmal hören muss, weil wir sehr oft so dieses Gefühl haben, weil andere es machen, muss es gut für mich sein.
Mhm. Ich genieße gerade sehr, wie wenig du offensichtlich Yoga machst. Ganz sympathisch. Ja. Hast du eine andere Sportart? Bist du dann irgendwie Läuferin oder Crossfitterin oder sowas, wo du sagst, das finde ich richtig cool?
Ich mache sehr, sehr gerne Sport. Also ich mache Krafttraining relativ intensiv. Ich gehe wandern. Ich liebe es zu tanzen. Schwimmen. Also Sport jeglicher Art. Ich gehe auch gerne laufen. Ich bewege mich sehr gerne. Ja. Mhm. Ich liebe Sport mit dem Hauptfokus auf Krafttraining. Also ich liebe eigentlich so diese typischen Bodybuilder-Übungen, so rumänisches Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, Split Squats. Das ist meine Welt.
Ich wollte gerade fragen, was deadliftest du gerade?
Ich deadlifte gerade 75 Kilo.
Nice.
Das ist so meine beste Disziplin ist Bankdrücken. Bin ich jetzt endlich über die 40-Kilo-Marke gekommen. Da bin ich jetzt gerade ganz begeistert. Da habe ich gerade meinen persönlichen Rekord endlich mal gebrochen.
Mhm. Führst du, dass du kein Yoga magst, dafür aber gerne schwere Gewichte hebst, irgendwie auf deine Neurosignatur zurück?
Ja. Also ich glaube, dass Yoga... Also viele Östrogen-Neurosignaturen lieben Yoga, da zähle ich mich eigentlich auch dazu. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man so eher in Richtung Serotonin geht, dass einem dann Yoga eher gefällt, als wenn man so auf der Dopaminspur ist. Mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe in meinem Buch auch einen totalen Dopamin-Junkie interviewt und der hat mir dann eröffnet, dass er gerne Yoga macht. Ich wollte ihn eigentlich darüber interviewen, wie er irgendwie den Mont Blanc ersteigt und Ultramarathon läuft und so. Und dann hat er mir erzählt, dass er die letzten 2 Jahre immer Yoga gemacht hat. Hat dann natürlich meine Agenda durchkreuzt in unserem Interview. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt. Und ich glaube, er macht auch so irgendwie so eine Art Hardcore-Yoga, was dann schon auch körperlich sehr anspruchsvoll werden kann. Mhm. Vielleicht war ich auch nur im falschen Yoga-Kurs.
Vielleicht brauchst du einfach eine Runde, Power-Hot-Yoga.
Genau,
also irgendwas sowas. Ganz Schnelles bei 40 Grad.
Genau, es klingt viel besser.
Ja, okay, dann ab in die Sauna, nimm die Yogamatte mit. Ich bin gespannt, was du erzählst. Auch schön, dass du auch was mit rausnimmst aus diesem Podcast. Lass uns mal auf die Führungskräfte schauen. Sind bestimmte Neurosignaturen bessere Führungskräfte als andere?
Nein.
Nein.
Also ich glaube, was man schon braucht, also ich glaube, es gibt schon Kombinationen, sagen wir mal, die nicht gut sind.
Mhm.
Und das ist, wenn zum Beispiel ein Minimum an Empathie fehlt. Mhm. Also das wäre für mich eher die Negativdefinition. Was wäre eine Neurosignatur, die ich nicht auf die Menschen loslassen würde? Da wäre ich sehr vorsichtig, wenn jemand wirklich im Bereich der Empathie wirklich ein Manko hat, ist es sehr schwer, Menschen zu führen, wenn man null Empathie hat. Das sehe ich auch immer wieder. Das sehe ich auch immer wieder, dass das zu Problemen führt, dass Menschen befördert werden, die fachlich brillant sind, aber dann eigentlich kein Gespür für Menschen haben, die quasi die Performance im Business nach oben treiben, aber alle anderen Menschen in den Wahnsinn. Da würde ich sagen, das ist eine Neurosignatur, die vielleicht sich eher auf sein Fachgebiet konzentrieren sollte und nicht so viel Verantwortung für andere Menschen übernehmen sollte. Und ansonsten, glaube ich, sind es einfach unterschiedliche Führungsstile. Was oft sehr gut funktioniert, sind Menschen, die ein sehr ausgewogenes Profil haben, die quasi von allen Bereichen so ein paar Komponenten haben, weil die sich sehr gut in andere hineinversetzen können.
Ja.
Das ist natürlich immer irgendwie eine gute Voraussetzung. Das sehe ich auch öfter bei Führungskräften, dass die quasi in allen vier Bereichen starke Werte haben. Das sind dann so Leute, die eigentlich mit allen klarkommen. Das ist natürlich ein Plus. Ja?
Mhm.
Und ansonsten glaube ich, muss man einfach die Fähigkeit haben, die Reflexionsgabe haben, zu verstehen, dass das, was einem selbst gefällt, nicht unbedingt das Richtige für die anderen ist.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein High-Estrogen-Leader bin, was man ja eigentlich jetzt sagen würde, ist wahrscheinlich irgendwie super. Also jemand mit ganz viel Empathie und Gespür für Menschen. Es kann dann auch irgendwann anstrengend sein, wenn man dann die ganze Zeit irgendwie da meditieren muss und ständig über seine Gefühle sprechen muss und man irgendwie alle zwei Minuten gefragt wird, wie es einem geht und der dann irgendwie deeper connecten möchte. Es kann einem ja auch auf die Nerven gehen. Insofern glaube ich, zu viel des Guten in allen Bereichen kann andere Menschen nerven. Und das Ganze geht natürlich auch für Testosteron. Also wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit immer so tough-minded ist und die Leute herumkommandiert, das hat auch wieder Nachteile. Und insofern glaube ich, ist es gut, wenn man es schafft, sich selbst zu sein, aber trotzdem ein Verständnis dafür hat, dass andere Menschen vielleicht ganz anders ticken.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja, als könnte man fast Karikaturen malen, wenn man Führungskräfte sich anschaut, die ganz spezifisch nur einer dieser Neurosignaturen entsprechen. Du hast vorhin gesagt, dass gute Führungskräfte loslassen können, damit ihr Team selbst entscheiden kann, wie jeder, jede für sich selbst gut und gehirngerecht arbeitet. Dieses Loslassen ist für ganz viele Führungskräfte eine total große Herausforderung. Erstens, warum ist es so eine Herausforderung? Und zweitens, wie mache ich das?
Ich denke, die Herausforderung, dahinter steht die Angst natürlich, dass es irgendwie schief gehen könnte, dass die Leute irgendwie, wenn sie im Homeoffice sind, dann den ganzen Tag nur Netflix schauen oder dass man dann schlechte Ergebnisse hat. Ich glaube, dem kann man entgegenwirken, indem man schon sehr harte KPIs hat. Nicht hunderte davon, aber irgendwie drei, dass man einfach schaut, keine Ahnung, gehen die Kosten nach oben oder nach unten? Geht das Ergebnis nach oben oder nach unten? Ja, wie viel Prozent wollen wir wachsen? Also man kann ja relativ harte Zahlen definieren und dann trotzdem die Leute nicht micromanagen. Weil ich glaube, was wirklich jeden nervt, ist, wenn man so gemicromanaged wird, wenn der Chef die ganze Zeit über die Schulter schaut und immer kontrolliert, was man macht. Ich möchte nicht ausschließen, dass das für den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht sogar notwendig ist, weil es gibt natürlich auch faule Leute oder auch Leute, die nicht die größte Motivation haben oder auch nicht die Fähigkeiten haben, die es braucht. Aber ich glaube, die Lösung ist dann nicht unbedingt, diese Leute zu kontrollieren, sondern eher auszutauschen. Ich würde halt einfach schauen, erreichen die Menschen ihre Ziele? Ja, nein. Und dann kann man ja nachjustieren.
Ja. Okay. Und was bedeutet gehirngerechtes Führen für den Alltag von Führungskräften? Du arbeitest ja, glaube ich, auch mit Führungskräften und berätst die. Was machst du mit denen? Was änderst du mit denen?
Ganz viele Sachen. Also es fängt schon ganz einfach damit an, dass man verstehen muss, dass Gehirn und Geist ganz stark miteinander verbunden sind. Mhm. Also viele Empfehlungen, die ich gebe, fangen schon einfach damit an. Also dass man zum Beispiel, also es ist ganz einfach so, dass alles, was man mit dem Körper macht, auch das Gehirn beeinflusst. Und viele Führungskräfte sitzen ja jetzt irgendwie 14 Stunden am Tag vor dem Bildschirm in schlechter Haltung und essen irgendwie Pizza. Und sehen den ganzen Tag das Sonnenlicht nicht, schlafen zu wenig. Sport machen sie meistens schon, aber schlafen dann dafür eine Stunde weniger oder sowas. Relativ stressiger, arbeitsintensiver, wenig gesunder Lebensstil. Ja? So. Und wenn man quasi, also ein Hinweis, den ich oft gebe, ist der, wie gut zum Beispiel Sport für das Gehirn ist, wie wichtig es ist, dass wir Sonnenlicht sehen, also dass wir nicht den ganzen Tag drinnen verbringen, und gebe dann auch so Impulse wie zum Beispiel Walking-Meetings, also dass man quasi die bestehende Arbeitszeit so optimiert, dass man zum Beispiel Standing Desks hat. Das sind so ganz einfache Sachen. Man kann zum Beispiel so ein paar Trampoline aufstellen im Office. Das kostet wirklich nicht viel. Aber wenn die Menschen sich bewegen, haben sie bessere Ideen. Also eine Stanford-Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass nach einem Spaziergang die Menschen 60% kreativer waren. Das sind schon ziemlich extreme Zahlen, wenn man sich das mal überlegt. Also wenn es irgendwie auf Amazon so ein Medikament gäbe oder irgendwie so eine Droge, wo man hinterher 60% kreativer ist, irgend so ein Supplement, das würden ja die Leute wie verrückt kaufen. Aber dass man kreativer ist, wenn man gemeinsam einen Spaziergang macht, statt im Konferenzraum zu sitzen, das ist den meisten Menschen nicht so klar. Und insofern habe ich auch so ein Konzept, ich nenne das Sport, Sleep, Snacks and Sunlight, dass man erstmal so die Grundvoraussetzungen optimiert. Ich nenne das Neurobalance, also die Neurobalance erreichen. Dann rede ich mit denen über Fun, Fear and Focus, die verschiedenen Neurosignaturen, wie man sein Decision-Making optimieren kann, wie man besser lernen kann. Es kommt immer darauf an, was sie eigentlich für eine, sagen wir mal, was das Problem gerade ist. Zurzeit habe ich viele Anfragen zum Thema Change, Umgang mit Veränderung, Resilienz, Performance ist immer so ein Thema, Wellbeing.
Und das heißt, Leute kommen zu dir und sagen, hiermit muss ich jetzt umgehen. Was will mein Gehirn von mir, liebe Friederike? Sag mir, was ich machen soll, oder wie genau sieht diese Anfrage aus?
Ich mache eigentlich nur eine Sache. Ich kriege zwar solche Anfragen, aber ich werde da quasi, das führt bei mir nicht dazu, dass ich dann da irgendwas mache, sondern ich mache halt eigentlich nur Vorträge, ich mache nur Keynote Speaking. Das heißt, die Firmen laden mich ein zu irgendwelchen großen Veranstaltungen, dann komme ich halt einen Vortrag, beziehungsweise ich komme gar nicht, sondern ich mache das nur virtuell. Ich halte einen Vortrag und hinterher kann man dann Fragen stellen. Das ist eigentlich so das klassische Setup meiner Arbeit. Und insofern sieht es nicht so aus, dass ich da irgendwie Einzelcoaching mache oder einzelne Personen berate, sondern es sind dann meistens eher ein paar tausend Leute, die da sind.
Mhm. Gibt's Leute, die das machen? Also, weißt du das? Gibt es irgendwie eine Riege von BeraterInnen, die zum Thema gehirngerechtes Führen, gehirngerechtes Arbeiten beraten?
Absolut. Ich glaube, da gibt es jede Menge, alle möglichen Coaches, die sich darauf spezialisiert haben. Ist einfach nur ein anderes Businessmodell als meins. Ja. Ich bin auch zertifizierter Coach, aber ich habe mehr Freude an meinen Vorträgen und insofern mache ich nur das. Aber es gibt, glaube ich, jede Menge Coaches, die sich auf das Thema spezialisiert haben und in dem Bereich dann mit Einzelpersonen arbeiten oder mit Teams.
Ja, erwarten wir noch deine Train-the-Trainer-Ausbildung? Kommt die noch?
Ich glaube nicht, weil es mir, glaube ich, einfach zu kompliziert ist. Also momentan kann ich mich dazu nicht überwinden, ich habe Spaß an meinen Keynotes. Ich habe keinen Spaß unbedingt daran. Ich habe das früher schon öfter gemacht. Also ich habe schon einige Leute ausgebildet. Insofern kenne ich es. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie keine Lust, irgendwelche Leute zu managen. Ich arbeite sehr gern alleine. Es reduziert wirklich die Komplexität in meinem Leben, weil ich habe irgendwie ein Gespräch mit meinen Kunden. Die sagen mir, was ihr Problem ist. Ich entwickle dann eine Keynote. Ich halte meinen Vortrag. Ich beantworte die Fragen. And that's it. So, und das ist eine sehr schöne Art zu arbeiten. Es hält mir den Kopf frei, um meine Bücher zu schreiben. Und ich hätte gar keine Lust, da irgendwie diese ganzen, also momentan kann ich mich, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, weil ich natürlich solche Anfragen die ganze Zeit bekomme, aber Lust habe ich dazu nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich habe jetzt zum Beispiel eine Masterclass aufgenommen, um das einfach für Menschen zugänglich zu machen, die nicht bei meinen Firmen-Events sind, weil mein Business ist eigentlich immer hinter geschlossenen Türen. Ich mache nie öffentliche Veranstaltungen, sondern es ist immer so, keine Ahnung, Google lädt mich ein, BCG lädt mich ein, EY lädt mich ein, Siemens lädt mich ein. So sieht mein Leben aus.
Ja.
Und da kommt ja quasi jetzt jemand, der mein Buch liest, gar nicht rein, es sei denn, die Firma lädt mich ein. Und insofern habe ich jetzt meine Masterclass aufgenommen, sodass quasi jeder sich damit beschäftigen kann und irgendwie die Tipps bekommt.
Machst du keine öffentlichen Veranstaltungen, weil du das so entschieden hast oder fragen die dich einfach nicht an?
Das ist irgendwie nicht meine Welt. Also ich bin irgendwie selten bei irgendwelchen, also zum Beispiel neulich hatte ich so für Zoom ein Event, das war öffentlich. Also manchmal sind die Events öffentlich oder bei Lundbeck war ich neulich, die haben auch das dann quasi auf LinkedIn freigeschaltet oder virtuell freigeschaltet. Aber eigentlich ist mein Modell B2B, also Businesses, die mich anfragen. Und das ist dann meistens firmenintern, es sei denn, es ist für die Kunden. Also zum Beispiel bei Wacom habe ich jetzt im November eine Veranstaltung gemacht. Das war dann zum Beispiel für deren Kunden. Das konnte sich auch jeder anschauen. Also es ist schon manchmal für die Öffentlichkeit da, aber es kann sich quasi, es ist dann aber trotzdem firmenspezifisch das Event. Genau, das ist so meine Welt. Das ist so mein da bewege ich mich.
Und wenn wir jetzt in den Alltag von Gründerinnen und Gründern schauen, die ja zu einem großen Teil hier auch unsere Zielgruppe sind, die fangen an mit einem vielleicht ganz kleinen Gründungsteam und wachsen dann. Wie kann man so eine Unternehmenskultur von Anfang an so aufbauen, dass man gut gehirngerecht führen kann? Vielleicht gibt es so ein paar kleinere Dinge, wo du sagst, setzt einfach das um. Bitte.
Ich glaube, da ist ganz wichtig dieses Prinzip so get things right in the beginning. Das habe ich, glaube ich, in meinem Kapitel 7, wo es so um Zusammenarbeit und Kooperation geht, geschildert. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass die Menschen ihre Gewohnheiten eigentlich in den ersten Millisekunden festlegen oder am Anfang sehr aufnahmebereit sind. Mhm. Und insofern würde ich mir sehr gut überlegen, welches Verhalten möchte ich belohnen? Welches Verhalten möchte ich nicht sehen? Und ich würde relativ intensiv in das Training der Mitarbeiter am Anfang investieren. Also ich würde mir sehr viele Gedanken machen, welches Verhalten möchte ich quasi hier gelebt sehen und welches Verhalten möchte ich nicht sehen und das sehr klar kommunizieren am Anfang, weil neue Mitarbeiter sind lernbereit und offen und wollen sich anpassen. Irgendwann hat man den Zug dann verpasst und es wird dann sehr schwer, es wieder umzudrehen. Also ich erinnere mich, dass ich mit dem Gründer von einem sehr erfolgreichen, sagen wir mal, Einhorn-Startup gesprochen habe und habe ihn gefragt, gesagt, wow, was ja wieder in der Zeitung mit euren ganzen coolen Sachen, die es bei euch im Büro gibt. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen aufhören mit diesen Interviews, weil es zieht die ganz falschen Leute an. Also es kommen dann nur noch so Bewerbungen rein von Leuten, die irgendwie Billard spielen wollen und Kicker und die das irgendwie cool finden, 4 Tage auf Ibiza Party zu machen. Aber ich will ja eigentlich, dass die Leute motiviert sind zu arbeiten und auch verstehen, dass es hier eben nicht nur um Fun geht, sondern auch um Leistung. Und da muss man, glaube ich, von Anfang an die richtigen Signale setzen. Also ich habe ja selbst mein Fun für ein Focus-Modell. Natürlich sollen die Leute Spaß bei der Arbeit haben. Man muss aufpassen, dass man die richtigen Signale setzt, die richtigen Verhaltensweise belohnt und dass man das gleich am Anfang macht. Also viele Firmen machen das ja sehr erfolgreich, dass sie wirklich einen sehr intensiven Onboarding-Prozess haben. Da würde ich mir wirklich überlegen, welche Signale sende ich hier aus, welche Botschaften, weil wenn sich das einmal in die Gehirne festgesetzt hat, kriegt man das relativ schlecht wieder raus und die Leute sind dann auch geradezu beleidigt, wenn man was ändert. Also das haben viele Startups, glaube ich, dieses Problem, dass sie am Anfang so alles locker, lustig und dann kommt irgendwann die Realität und die Mitarbeiter finden das dann nicht mehr so witzig. Also eine Geschichte habe ich auch in meinem Buch, weil da habe ich den Stephen Arstool nach seinem 5-Stunden-Tag gefragt. Den hatte er eingeführt bei Tower Paddleboards, der war auch bei Shark Tank, also sehr, sehr erfolgreich. Seine Firma ist wirklich gewachsen, ist sehr profitabel.
Er hat doch auch das Buch darüber geschrieben, oder?
Genau. Und er sagte mir, dass er das nicht mehr macht, weil die Mitarbeiter so eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt haben. Also die haben sich quasi daran gewöhnt und es dann eingefordert und sind faul geworden, gewissermaßen. Und insofern muss man, glaube ich, er hat es jetzt zum Beispiel so geändert, dass es den 5-Stunden-Tag nur noch im Sommer gibt, wenn das Wachstumsziel erreicht wurde. Das heißt, die arbeiten sich gemeinsam den 5-Stunden-Tag. Es ist nicht mehr was, was einem geschenkt wird, sondern das kriegt man quasi, wenn die Leistung stimmt, unter bestimmten Umständen, zu bestimmten Zeiten im Jahr. Und das ist, glaube ich, die Realität, weil er sagte einfach, die Leute fanden das am Anfang toll, das hat toll geklappt und irgendwann haben die dann quasi um Punkt 13 Uhr so den Stift fallen lassen. Und wenn sie mal irgendwann irgendwas ein bisschen mehr machen mussten, weil es irgendwie wirklich notwendig war, war keiner mehr dazu bereit. Und das ist dann natürlich ein Mindset, was man nicht haben möchte.
Ja, krass. Okay, also von Anfang an die richtigen Impulse setzen.
Ja, ist, glaube ich, extrem wichtig. Also einmal am Anfang richtig lernen, die Zeit investieren, als dass man dann hinterher feststellt, dass es alles in die falsche Richtung gelaufen ist. Also ich bin nicht dafür, also ich sage ja immer irgendwie Autonomie, die Mitarbeiter selbst entscheiden lassen, aber man muss natürlich am Anfang sehr klar die Regeln erklären und sehr klar erklären, was man sich erwartet, worauf es ankommt, was einem wichtig ist, und nicht einfach nur laissez-faire-mäßig schauen, was passiert. Das meine ich damit nicht.
Mhm. Du hast vorhin erzählt, du schreibst gerade schon an deinem dritten Buch. Kannst du schon erzählen, worum es grob gehen wird?
Das ist noch geheim, aber ich muss sagen, es war für mich ein cooler Moment, als ich diesen Aha-Moment hatte, weil ich habe dann wirklich aktiv, also es war so, mein Buch kam raus, es war ein Riesenerfolg. Und dann kommen natürlich Anfragen von Agenten oder irgendwie, die irgendwie sagen, und gibt es irgendwie, jetzt wäre ein guter Moment, um quasi wieder einen Book-Deal zu machen. Mhm. Und ich dachte mir so, boah, ich bin jetzt eigentlich erstmal ziemlich erschöpft von diesem ganzen Book-Launch. So, mein Gehirn ist leer, ja, mir fällt gar nichts ein. So, ich dachte erstmal so, oh Gott, ein neues Buch. Habe ich überhaupt noch irgendwas zu sagen? Quasi hatte ich so ein bisschen so einen Moment wirklich nach diesem ganzen Launch, das war schon ziemlich intensiv. Dachte ich eher, jetzt brauche ich erstmal irgendwie so 2 Monate Ferien auf den Bahamas oder sowas, ja. Und dann hat sich mein Gehirn aber damit beschäftigt und dann war das wirklich so, dann habe ich aktiv quasi so das gemacht, was ich in meinem Buch auch empfehle, dass man sich Gedanken macht und dann aber was ganz anderes macht, sei es duschen oder Sauna oder spazieren gehen oder eine Massage, irgendwie sich entspannt, erholt, nicht aktiv drüber nachgehen und dann kommen einem so die besten Gedanken, wenn man so in diesem Alpha-Modus ist. Und das habe ich dann quasi aktiv gemacht, weil ich dachte, jetzt ist schon eigentlich ein guter Moment, um den nächsten Buchdeal zu machen, zumindest den abzuschließen. Und dann hatte ich tatsächlich in so einem Alpha-Zustand die entscheidende Idee und jetzt ist mein Gehirn die ganze Zeit am Ideen sammeln. Also ich bin noch nicht am Schreiben, ich bin quasi am Book-Proposal-Schreiben. Ja, und deswegen werde ich auch noch nichts verraten, aber es ist, glaube ich, es wird, also ich bin total begeistert. Ich habe es bisher, glaube ich, 4 Leuten gezeigt und die waren alle totale Fans. Also ich glaube, es wird nochmal was ganz anderes und also gleiche Zielgruppe, aber quasi nicht das gleiche Konzept irgendwie nochmal. Also es wird quasi was Neues, was wir alle brauchen, was unser Leben besser macht. Aber ich will jetzt wirklich nichts verraten, weil es einfach, das mache ich, wenn ich quasi weiter fortgeschritten bin.
Friederike, jetzt bin ich ja grauenhaft neugierig. Ich sage ganz furchtbar, was du da tust. Dann müssen wir wohl einfach aufs nächste Interview warten.
Ja, also ich liebe meine neue Buchidee. Ich bin ganz, also ich habe dann wirklich so, mir macht das wirklich Spaß. Mhm. Und ich glaube wirklich, hatte mir überlegt, was für ein Buch würde ich selbst gerne lesen. Mhm. Weil das ist ja so ein bisschen, also man kann sich natürlich Gedanken machen, was die Menschen da draußen wirklich brauchen. Und das machen ja viele, suchen dann nach Google Keywords und so. Aber es hat mich alles gelangweilt. Ich habe mir überlegt, was für ein Buch würde ich jetzt im Buchladen mir herausgreifen und wirklich lesen? Was würde mein Leben besser machen? Und das war so dann für mich der Moment, wo ich genau wusste, was ich gerne hätte.
Ja.
Und darüber schreibe ich jetzt mein Buch. Aber wie gesagt, das sprechen wir mal in einem Jahr und dann
ja.
Ja, ich freue mich auf das Buch mit dem Titel Yoga für Menschen, die Yoga hassen. wir gucken, wo wir landen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du das zweite Mal hier warst. Vielen Dank für die Insights und für die Tipps, die du gegeben hast.
Ich danke dir für die schöne Zeit, die tollen Fragen und freue mich, wenn wir uns dann zum dritten Mal sehen.
Genau, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.